Hallo und herzlich willkommen zum GWOP-Magazin auf Radio LoRa. Auf diesem Sendeplatz werfen wir alle zwei Monate einen wissenschaftlichen Blick auf Parawissenschaften und Alternativmedizin. Und damit sind wir auch schon beim Stichwort des heutigen Themas dieser Sendung, das wir ganz der Homöopathie widmen wollen.
Sie ist bekannt und sie ist beliebt. Aber bei unseren Umfragen kam deutlich heraus, dass nur etwa jeder fünfte Anwender die Grundprinzipien der Homöopathie kennt, nämlich das Ähnlichkeitsprinzip und die Potenzierung.
Viele Menschen haben also scheinbar schon Erfahrung mit der Homöopathie gemacht und halten sie irrtümlich für eine Pflanzenmedizin oder ein Naturheilverfahren. Sie gibt sich jung, natürlich, wissenschaftlich, doch gerade Wissenschaftler widersprechen hier. Wir geben Ihnen heute die vollständigen Informationen, weisen auf falsche, aber trotzdem oft gehörte Aussagen hin und klären Fragen wie: Welchen Beweiswert haben einzelne Erfahrungsgeschichten? Was ist eigentlich ein Placebo? Ist Homöopathie wirklich harmlos und ist sie wirklich unerforscht?
Im Studio haben wir dazu Dr. Norbert Aust, Autor des Buches In Sachen Homöopathie, eine Beweisaufnahme und des Blogs beweisaufnahme-homöopathie.de.
Hallo.
Für die medizinischen Fragen begrüßen wir Dr. Wolf Bernhard.
Hallo.
Für die Aussagen der Naturwissenschaften über die Homöopathie haben wir ein paar Fragen an die Physikerin Ute Parsch.
Hallo.
Und durch die Sendung führen Olaf Wagenknecht
und Susanne Aust.
Als erstes räumen wir einmal mit falschen Vorstellungen auf. Entgegen vieler Werbeaussagen ist die Homöopathie weder ein Naturheilverfahren, noch ist sie neu oder modern, noch behandelt sie ursächlich. Deshalb werden wir das als erstes einmal erklären und auch ein wenig hinterfragen. Wie alt ist die Homöopathie eigentlich genau und von wem wurde sie erfunden?
Die Homöopathie stammt aus dem Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts und wurde von dem sächsischen Arzt Dr. Samuel Hahnemann erfunden oder entwickelt. Die Kernwerke oder das große Hauptwerk von Hahnemann, der Organon der rationalen Heilkunde, stammt von 1810, also zwei Jahre vor dem Russlandfeldzug des Napoleons. Wir müssen uns mal die Zeit vergegenwärtigen. Zur Zeit Napoleons entsprach die Medizin durchaus noch dem, was im Mittelalter üblich war. Dort glaubte man, dass die Krankheiten darin bestehen, dass der Mensch mit seinem Innern, mit den verschiedenen Säften nicht im Gleichgewicht steht. Und daher gab es diese ganzen Brachialmethoden, dass man Erbrechen, Aderlass, Abführmittel und sowas mit diesen heilte. Und das Untersuchungsmethoden, so wie wir sie heute kennen, also dass man Fieber misst, dass man Blutdruck misst oder ähnliche Dinge, die gab es nicht. Und in dieser Welt hat Hahnemann nun die Homöopathie hineingebracht und hat da auch durchaus einige Erfolge erzielt, denn auch das Weglassen von irgendwelchen schädlichen Einflüssen, von schädlichen Behandlungsmethoden führt zu einer Verbesserung.
Nun ist ja eins der Grundprinzipien der Homöopathie das Ähnlichkeitsprinzip. Was genau kann ich mir unter dem Ähnlichkeitsprinzip vorstellen?
Das Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie beruht auf einem Eigenversuch des Erfinders Samuel Hahnemann. Er hat China-Rinder eingenommen und bei sich die Symptome bemerkt, die man für gemeinhin mit Malaria in Verbindung bringt, also Fieber, Schüttelfrost, Pulsrasen, und hat daraus geschlossen, dass dieses Medikament, was ja offensichtlich die Symptome hervorrufen kann, bei einem Gesunden eben auch bei einem Malaria-Kranken heilen kann. Dass dies eine Täuschung war, das hat Hahnemann selber nicht mehr herausgefunden. Dieser Versuch kann nicht repliziert werden. Chinin hat diese Nebenwirkungen nicht bei einem gesunden Menschen.
Hat Hahnemann da zufällig ein allgemeines Naturprinzip entdeckt?
Ein Naturprinzip kann man es mit Sicherheit nicht nennen. Er hat ein Fantasieprodukt erfunden, das bestimmte Eigenschaften haben sollte, also diese Simili Forderung, dass bestimmte Substanzen eine Wirkung haben und in sehr stark verdünnten Mengen die gegenteilige Wirkung. Und je verdünnter die Substanz ist, umso stärker ist die Wirkung. Also das sind zwei Regeln, die in keinem Falle realistisch sind und auch nie ihre Existenz nachgewiesen wurde. Und es widerspricht auch jeglicher wissenschaftlicher Logik, dass weniger Substanz mehr Wirkung hat. Also das ist einfach eine esoterische Behauptung.
Der zweite Grundpfeiler der Homöopathie ist die Potenzierung. Darunter werden sich wahrscheinlich viele schon nichts mehr vorstellen können. Was genau ist unter Potenzierung zu verstehen und was bedeuten eigentlich diese Angaben auf diesen kleinen Fläschchen, wo immer draufsteht D30 oder C30?
Also potenzieren ist ein schrittweises Verdünnen der Arznei, des Wirkstoffes, und zwar im Verhältnis von 1 zu 10 pro Schritt, das gibt dann die D-Potenzen, oder 1 zu 100 pro Schritt, das gibt dann die C wie Cäsar-Potenzen. Bei jedem Schritt wird das Medikament, also das, was man aus dem Schritt vorher hatte, im Verhältnis von 1 zu 10 oder 1 zu 100 verdünnt und wird bei jedem Schritt kräftig verschüttelt. Also richtig, das Fläschchen auf ein Polster auf den Tisch gehauen, damit da eine heftige Bewegung in der Flüssigkeit entsteht. Und das soll die Wirkung des Medikaments verstärken, obwohl es eigentlich von Schritt zu Schritt verdünnt wird. So, das Problem ist, dass wenn man das mehrfach ausführt und D6 zum Beispiel sagt, dass diese 10er-Potenz 6-mal verdünnt worden ist, immer in 1 zu 10, dass da ganz schnell der Wirkstoff verschwindet, dass man den herausverdünnt. Sagen wir mal, aus einem Gramm Wirkstoff, wenn ich das 1 zu 100 mit Lösungsmittel verdünne, dann habe ich am Ende 100 Gramm Lösungsmittel, also ein Wasserglas voll. Im nächsten Schritt kann ich das wieder mit 1 zu 100 machen. Dann kriege ich schon 100 mal 100 Gramm, das sind 10.000 Gramm oder 10 Liter. Im nächsten Schritt bin ich beim Hundertfachen von 10 Litern, also bei 1.000 Liter, eine Tonne Wasser. C9, also 9 mal 1 zu 100 verdünnt, dann habe ich schon 1 Gramm Wirkstoff im Äquivalent von der 20-fachen Masse des Bodensees. C12 bedeutet 1 Gramm Wirkstoff auf den gesamten Wasservorrat der Erde. C30 habe ich 1 Gramm Wassermenge auf das 10.000-fache Masse des Universums. Und C200 und C1000, die Dinge, die auch durchaus zu kaufen sind, kann ich Ihnen nicht mehr darstellen. Dabei ist es ziemlich egal, wie hoch man eigentlich potenziert, denn schon etwa ab C4 entspricht das, was man in dem Lösungsmittel hat, medizinisch destilliertem Wasser. Ab C12 sind überhaupt keine einzelnen Moleküle mehr vorhanden. So, und dann verdünne ich eigentlich Wasser mit Wasser, beziehungsweise Lösungsmittel mit Lösungsmittel, und tue das immer schön verschütteln. Hahnemann konnte das noch nicht wissen, dass die Zahl der Atome endlich ist. Sie ist zwar groß, aber endlich. Aber seine Nachfolger, die haben das etwas versäumt, jetzt das, was dann später mit der Avogadro-Konstante bekannt wurde, auf die Homöopathie mit anzuwenden. Mhm. Quintessenz, die Globuli, oder was man immer sonst auch als homöopathisches Medikament nimmt, die Lösungen, die Tinkturen, die enthalten nur den Zucker, aus dem sie bestehen, und sonst nichts. Mhm. Okay, es sind ein paar Verdunstungsrückstände vom Lösungsmittel mit dabei, aber das ist es auch. Demzufolge kann eigentlich das, was auf dem Globuli ist, eigentlich nur ein Zufallsprodukt sein, nämlich das, was vorher in dem Lösungsmittel drin war, was nicht spezifiziert ist, also abhängig davon ist, woher das kommt. Mhm. Hochpotenzen sind nicht herstellbar. Also wenn ein Fläschchen Arsenicum Album C30 auch nur ein Atom Arsen enthalten würde, wäre das der Beweis, dass da nicht Arsenicum Album C30 drin ist. Tatsache ist, dass relativ viele Atome da drin sind, denn Arsen ist in unserer Welt allgegenwärtig, zwar nur in kleiner Konzentration, aber allgegenwärtig. Die Trinkwasserverordnung gibt sogar einen Grenzwert, wie viel Arsen in unserem Trinkwasser enthalten sein darf, und das liegt bei der Potenz D8, also C4. Also Arsenicum Album C30 können Sie nicht herstellen, denn unter das C4 kommen Sie nicht. Also ein Glas Wasser trinkt man das Vielfache von dem, was in einem Globuli von Arsenicum Album D30 drin ist. Da soll man 15 Stück am Tag nehmen, verteilt über mehrere Gaben. Und das sind so wenige Nanogramm drin, dass man, wie gesagt, einen Schluck Wasser, das auf jeden Fall deutlich übertrifft.
Also im Grunde genommen eine homöopathische Überdosis, sag ich jetzt mal. Ute, wie soll eine Substanz in Abwesenheit überhaupt funktionieren?
Ja, muss man sagen, aus Sicht der modernen Naturwissenschaften gar nicht. Hahnemann als Kind seiner Zeit konnte das noch nicht wissen. Er ging von nicht näher definierten geistartigen Kräften aus. Hahnemann lebte in einer Zeit etwa 70 Jahre nach Newton. Da hat man noch von allen möglichen Kräften gedacht, dass sie da sind. Seitdem hat die Naturwissenschaft aber sich deutlich weiterentwickelt und unser Verständnis über die Natur ist seitdem deutlich tiefer geworden. Von Atomen und Molekülen konnte Hahnemann einfach überhaupt noch nichts wissen. Hahnemann konnte zum Beispiel noch nicht wissen, dass man die Eigenschaft einer Sorte Atome nicht ohne weiteres auf eine andere Sorte übertragen konnte, einfach weil er von Atomen noch keine Ahnung hat. Wir wissen das heute und Physik und Chemie sagen heute eindeutig und übereinstimmend, wenn man etwas entfernt, dann verschwindet auch die Wirkung. Das ist sogar ein Nachweisverfahren im Labor. Wenn man vermutet, dass ein bestimmter Effekt auf eine Substanz zurückzuführen ist, dann entfernt man diese Substanz aus der Anordnung und schaut dann, ob der Effekt noch da ist. Und wenn er verschwunden ist, dann gilt es als Nachweis, dass die entfernte Substanz für den Effekt verantwortlich war. Und wenn jetzt Stoffe, wie die Homöopathie sagt, in Abwesenheit tatsächlich wirken könnten, dann wäre dieses Wissen, also die Basis, die Konstruktionsbasis unseres täglichen technischen Alltagslebens, komplett falsch und unzuverlässig. Und wir merken davon im Alltag nichts. Wenn die Naturwissenschaften aber recht haben, dann kann eine Substanz in Abwesenheit nicht wirken und dann kommt Homöopathie auch nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
Wie erklären sich das nun allerdings die Homöopathen?
Praktisch gar nicht. Also ihren Patienten schon mal gar nicht. Auf den Webseiten findet man das nicht, wenn man die einschlägigen Heilpraktiker und sonstigen Seiten sieht. In dem wissenschaftlichen Bereich ist es den Homöopathen schon klar, dass sie eigentlich erklären müssten, wie ein Wirkstoff in seiner Abwesenheit wirkt. Und wenn man das tut, dann greift die Homöopathie gerne auf Vokabeln aus der Naturwissenschaft zurück, allerdings nicht in dem Sinne, wie sie in der Physik oder Chemie gebraucht werden.
Hoffen die Homöopathen damit vielleicht auch ein bisschen auf das, ich sag mal, doch eher nicht vielleicht so überragend vorhandene naturwissenschaftliche Verständnis der Bevölkerung?
Man vertraut einfach darauf, dass sich der Patient oder der potenzielle Patient tatsächlich unter dem Begriff irgendetwas vorstellt. Sehen Sie, Energie ist in der Physik ein ganz scharf umrissener Begriff. Das ist die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten. So, was ist jetzt, wenn Sie die Energie einer Pflanze auf das Medikament übertragen? Was soll das heißen? Was soll das bedeuten, wenn Energien, also im Plural, aktiviert oder angeregt werden? Das gibt es in der Physik nicht. Es wird eine Pseudoerklärung generiert, die modern und wissenschaftlich klingt, aber schlichtweg nichts bedeutet. Es sind leere Worthülsen, die dort verwendet werden.
So, obwohl das jetzt alles recht wissenschaftlich klingt, der Naturwissenschaftler erkennt halt auf einen Blick, dass da nichts dahinter ist. Wenn jetzt der Homöopath zum Beispiel sagt, ja, die Quantenmechanik bestätigt das, dann sehe ich als Physiker sofort, das stimmt einfach nicht in Wahrheit. Existieren ganz grundlegende Widersprüche zu den Aussagen der Quantenmechanik. Gut, bei solchen Themen kann es jetzt der Laie nicht sehen, aber im Prinzip bei den meisten gebotenen Erklärungen kann eigentlich schon der gesunde Menschenverstand zeigen, dass an den Erklärungen nicht viel dran ist. Nehmen wir mal das Stichwort Wassergedächtnis. Das Wasser, also das Lösungsmittel, soll sich merken, was für Eigenschaften in dem Stoff drin waren, mit dem es mal vorher in Berührung gekommen ist. Was sagt mir das Wassergedächtnis in dem Zusammenhang? Die Eigenschaften der Verunreinigungen oder der Behälter, die merkt sich das Wasser ja angeblich nicht. Und überhaupt, bei jedem Potenzierungsschritt haben wir ja gehört, schütte ich fast alles Lösungsmittel wieder weg. Wenn ich jetzt mühevoll da gemerkte Eigenschaften drin angestaut habe, dann werfe ich ja genau das Wichtigste eigentlich weg. Das heißt, wenn das Wassergedächtnis bei der Homöopathie irgendeine Rolle spielen würde, dann müsste ich die Globuli ganz anders herstellen, weil das Wegschütten der mühevoll angeschüttelten Information, das wäre das Dümmste, was ich eigentlich machen kann. Und nicht zuletzt, in meinen Globuli ist überhaupt kein Wasser drin. Was bringt mir eine Erklärung über ein Wassergedächtnis, wenn ich ein Medikament zu mir nehme, in dem das Lösungsmittel überhaupt nicht mehr vorhanden ist, wo ich den letzten Rest sogar einfach verdunsten habe lassen?
Und man sollte vielleicht nochmal betonen, alle diese Scheinerklärungen, nirgendwo kann dargestellt werden, dass sich offensichtlich diese Medikamente oder diese Stoffe sehr selektiv verhalten. Denn beim Potenzieren werden die positiven Eigenschaften verstärkt, die negativen nicht. Viele Stoffe sind Gifte, aber durch das Potenzieren werden die positiven Eigenschaften verstärkt und nicht die Giftwirkung. Das kann auch diese ganzen Scheinerklärungen, die es gibt, erklären diesen Fall zum Beispiel nicht.
Was ist Homöopathie also nicht? Welche Vorstellungen über die Homöopathie sind falsch? Ganz unabhängig von der Frage nach ihrer Wirksamkeit.
Also die Homöopathie ist mit Sicherheit keine Naturheilkunde. Es gehört eher zu erfundenen Systemen, die keinerlei wissenschaftliche oder biologische Grundlage haben. Naturheilkunde gibt es natürlich auch verschiedener Art über Wasserkuren und Pflanzenheilkunde. Und da ist eigentlich auch ein wissenschaftliches Prinzip beteiligt. Das heißt, auch bei Pflanzen schaut man genau, was haben die für Wirkungen, was haben die für Nebenwirkungen. Zum Beispiel Johanniskraut wirkt unter Umständen depressionslösend, beruhigend. Was gibt es da für Nebenwirkungen? Zum Beispiel die Haut wird empfindlicher gegenüber Sonnenstrahlen und auch die Blutgerinnung kann beeinflusst werden. Also da ist die Erfahrungsheilkunde Vater der Dinge. Und bei der Homöopathie war es eben reine Erfindung von Hahnemann. Er hat sich ein System zusammengelegt, das er für logisch hielt, aber das wissenschaftlichen Standards natürlich nicht gerecht wird. Hahnemann hat sich praktisch nach der Auswahl der homöopathischen Präparationen nur nach Symptomen gerichtet und er hat entsprechend eine Anamnese gemacht, die viele Sachen beinhaltet. Aber eigentlich den heutigen notwendigen Anforderungen auch nicht gerecht wird. Also zum Beispiel gab es damals noch keine Möglichkeit, Fieber zu messen, erst recht nicht natürlich Blutveränderungen und Nierenfunktion, Leberfunktion und Ähnliches. Also die diagnostischen Möglichkeiten waren extrem gering und deswegen ist natürlich auch die Möglichkeit mit der Homöopathie gezielt Krankheiten zu beeinflussen oder sogar zu heilen, fast null.
Jetzt muss ich Homöopathika doch in der Apotheke kaufen. Und sogar einige Kassen übernehmen jetzt Kosten. Bedeutet das nicht, dass schon irgendwie nachgewiesen ist, dass es sich um wirksame Arzneien handelt?
Also das mit Sicherheit nicht. Im Gegenteil, die Homöopathie ist apothekenpflichtig geworden, weil der Gesetzgeber mit Recht gesagt hat, wenn homöopathische Heiler jetzt Patienten ohne Kontrolle behandeln, dann kann man damit sehr viel Unheil anrichten, vor allem durch eine nicht vorhandene oder sehr schlechte Diagnostik. Es werden ja von sehr vielen Heilpraktikern und auch in der Selbstmedikation werden homöopathische Medikamente verwendet. Und es wäre natürlich fatal, wenn Veränderungen, Krankheiten vorliegen, die eine zügige Behandlung bräuchten, zum Beispiel Krebs, Multiple Sklerose, Vergiftungen, Parkinson, alle möglichen Sachen, die halt auch behandelt werden müssen, Epilepsie. Und dann kommt ein überzeugter Homöopath und gibt seine Kügelchen und der Patient verstirbt nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr. Das ist relativ häufig vorgekommen, auch in meiner Praxis habe ich solche Fälle gesehen. Und da sieht man eben, dass es nicht ausschlaggebend ist, ob eine Therapieform wenig oder gar keine Nebenwirkungen hat, sondern ob die Anwendung dieser Therapieform unter Umständen schwere Gefahren auch mit sich bringt.
Jetzt wissen wir aber alle, dass viele Ärzte, auch gerade Allgemeinmediziner, trotzdem noch eine zusätzliche Ausbildung zum Homöopathen machen.
Das ist eine Sache, die mich immer wieder wundert, weil eigentlich sollten Mediziner, wenn sie ihr Fach ein bisschen ernst nehmen und auch einen wissenschaftlichen Hintergrund zulassen, sollten sie eigentlich nicht empfänglich sein für solche esoterischen Konstrukte. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass entweder eine Indoktrination stattgefunden hat von schon Kindern, die unter Umständen homöopathisch oder anthroposophisch oder weiß wie behandelt worden sind und die dann eben in diesem Kontext kein kritisches Bewusstsein mehr ansetzen können und dann das natürlich in ihrer weiteren Laufbahn dann anwenden. Die zweite Möglichkeit sehe ich, dass einfach finanzielle Interessen dahinter stehen und dass die Ärzte natürlich auch wissen, dass da ein großer Markt ist, der sehr viel Geld einbringt, sowohl die Herstellung, Verteilung und Anwendung der homöopathischen Medizin ist ein Milliardengeschäft.
Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich schon mitbekommen, es fiel schon mehrmals das Wort Wirksamkeitsnachweis und wir haben gerade erklärt, warum Homöopathika schon ab einer recht geringen Potenz eigentlich reiner Zucker sind. Heißt das nun also, dass die Homöopathie im Grunde vollkommen wirkungslos ist?
Das ist eine schwierige Frage, weil jedes Mittel hat eine spezifische und eine unspezifische Wirkung. Eine spezifische Wirkung ist auf die Substanz zurückzuführen, wie zum Beispiel ein Antibiotikum oder wie Aspirin. Und diese spezifische Wirkung hat homöopathische Medizin mit Sicherheit nicht. Sie hat eine unspezifische Wirkung, wie jedes Medikament auch ohne wirksame Substanz es auch hat. Also sie kann, wenn man sie einnimmt, gut wirken, sie kann einen erleichtern, sie kann die Symptome verbessern, sie kann aber auch Beschwerden bereiten. Und entsprechend würde man das Placebo-Effekt, also wenn es einem besser geht danach, wenn zum Beispiel Kopfschmerzen weggehen oder Magenschmerzen weggehen, wäre das ein Placebo-Effekt. Mhm. Und wenn sozusagen Nebenwirkungen einer nicht vorhandenen oder nicht wirksamen Substanz auftreten, würde man das als Nocebo-Effekt bezeichnen. Das heißt, es würden Beschwerden auftreten zwischen Magenschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und diese negative Wirkung wäre nicht auf die Substanz zurückzuführen, die man schluckt, sondern auf das Ritual.
Also wie in der Erwartungshaltung. Also kann man im Grunde genommen sagen, Placebo ist im weitesten sowas wie ein Scheinmedikament, wobei das ja nun schon wieder ein bisschen wie nach Einbildung klingt.
Also Einbildung ist es mit Sicherheit nicht. Man kann die Wirkungen von Placebos oder Nocebos sehr gut auch in der funktionellen Kernspintomographie feststellen. Also bestimmte Schmerzzentren zum Beispiel sind nach Schlucken von homöopathischen Medikamenten oder anderen Placebos deutlich verändert. Also die Aktivität geht zurück und man kann sozusagen sehen, dass der Schmerz weniger wird. Mhm. Aber genauso wird der Schmerz weniger und genauso kann man das überprüfen, zum Beispiel bei guten Zureden, bei Streicheln, wie es zum Beispiel Eltern machen bei Kindern, die gefallen sind oder die sich geschnitten haben oder verbrannt haben. Der Mensch ist nicht nur beeinflussbar über Medikamente, sondern natürlich auch über emotionale Faktoren, die dann vegetative Prozesse in Gang bringen, die einem Beschwerden durchaus vermindern können, Schmerzen wegbringen können und Aufregung, Herzklopfen, alles sehr günstig beeinflussen können.
Wenn das dieser Placebo-Effekt jetzt also, sagen wir mal, nichts mit Einbildung zu tun hat, wie kann es dann sein, dass diese homöopathischen Mittel trotzdem zum Beispiel auch bei Kleinkindern oder auch bei Tieren wirken?
Also Kinder sind natürlich noch mehr emotional beeinflussbar als Erwachsene und Tiere sind noch mehr beeinflussbar als Kinder. Also schon allein die emotionale Basis der Eltern und des Tierbesitzers spielt da eine riesig große Rolle. Wenn die Mutter oder der Vater überzeugt ist, dass sie dem Kind hilft, wenn sie ihm jetzt Kügelchen oder Salbe oder was auch immer zukommen lässt, dann wird das Kind natürlich beruhigt, aber auch nicht anders als zum Beispiel durch Streicheleinheiten, durch sanftes Zureden und Ähnlichem.
Also im Grunde genommen kann man sagen, dass der Placebo-Effekt auch da maßgeblich mit von der Erwartungshaltung der Eltern oder der Besitzer abhängt.
Ganz genau.
Jetzt habe ich bei mir im Bekanntenkreis häufig auch Menschen, die mir von Erfolgsgeschichten berichten, die sie mit der Homöopathie haben. Wie kann man sich das erklären, dass solche Erfolgsgeschichten bei Homöopathie zustande kommen?
Eine Bekannte von mir schwört drauf, ihrem Kind, wenn das hingefallen ist, ein paar Globuli zu geben. Wie passt es dazu, dass das doch nur reiner Zucker ist?
Ja, solche Einzelfälle sieht man oft. Das sagt natürlich überhaupt nichts aus, ob die Homöopathie oder ähnliche Placebos wirksam sind. Bei solchen Erkrankungen, in Anführungszeichen, die selbstlimitierend sind, die auch ohne Behandlung, ohne Folgen ausheilen würden, kann man als Einzelner überhaupt nicht entsprechend vergleichen. Man müsste da eine große Anzahl von Kranken haben und der Hälfte Homöopathika geben, der anderen Hälfte nicht. Und dann könnte man sagen, es besteht ein Unterschied oder es besteht kein Unterschied. Also solche Einzelmeldungen, so Berichte von bestimmten Sachen, die sind völlig wertlos. Also wenn ich gar nicht so lange suche, finde ich genauso viele Leute, die sagen, es hat überhaupt keine Wirkung gehabt, die homöopathische Therapie. Und also weder das eine noch das andere ist ein Beweis.
Ich habe auch schon oft die Aussage gehört, wenn erst das zweite oder dritte Mittel hilft, das mir der Homöopath rausgesucht hat, dann belegt das doch, dass die unterschiedlich wirken.
Da gilt das Gleiche. Also eine Erkrankung hat im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Sie wird schlechter, sie bleibt gleich oder sie wird besser. Und wenn jetzt die Krankheit besser wird und in dieser Zeit, wo sie besser wird, nimmt man verschiedene Homöopathika, dann das Letzte hat dann natürlich geholfen.
Es gibt also scheinbar eine ganze Menge Effekte, die unsere Erfahrung, ein bestimmtes Mittel habe geholfen, irgendwie verfälschen können.
Und genau das ist das Problem. Als Patient, nochmal zusammengefasst, beobachtet man ja nur an sich selber. Mir ging's schlecht, dann habe ich das Mittel genommen, dann ging's mir besser. Das ist alles, was ich weiß. Und daran ist der Schluss naheliegend, das wird also das Homöopathikum gewesen sein, das mir geholfen hat, zumindest wenn es das letzte war, was ich in einer ganzen Kette von verschiedenen Therapien eingenommen habe. Dass es da ganz verschiedene Erklärungen dafür geben kann, warum es mir jetzt besser geht, von der limitierenden Krankheit oder von irgendwelchen anderen Faktoren, das ist ja dem Normalbürger gar nicht bewusst. Und es fehlt ihm, um die Wirksamkeit zu beurteilen, ganz wesentlich der Vergleich. Er weiß ja eben nicht, wie es ihm ergangen wäre, wenn er das Mittel nicht genommen hätte. Ob er dann länger oder kürzer oder gelitten hätte, das ist ihm ja völlig unklar.
Man kann also im Grunde genommen sagen, dass jemand, der glaubt, dass er mit Homöopathie positive Erfolge macht, im weitesten eigentlich nur einen falschen kausalen Zusammenhang aufstellt. Ich habe etwas genommen, also muss es das gewesen sein, was mir geholfen hat.
Das ist genau das Problem, dass wir Zufälle haben, Korrelationen haben, Kausalitäten haben. Und ein zufälliges Zusammentreffen von Ereignissen ist nicht unbedingt eine Korrelation, also hat nicht unbedingt einen Zusammenhang. Und wenn es einen Zusammenhang gibt, ist es auch nicht gleich ein Zusammenhang als Ursache und Wirkung.
Um solche, sage ich jetzt mal, falschen Wahrnehmungen, Kausalitäten auszugrenzen, macht man ja dann im weitesten auch klinische Studien. Wolf, wie sieht es jetzt überhaupt aus? Wie wichtig sind denn eigentlich gute Studien in der Medizin?
Man muss zuverlässige Studien machen, um sicher zu sein, dass man den Kindern nicht schadet oder den Patienten nicht schadet. Weil jede neue Therapie, man hat es bei Contergan gesehen und ähnlichen Sachen, kann selbstverständlich schwere Nebenwirkungen haben. Auch zum Beispiel Digitalis wird heute nur sehr ungern bei Herzinsuffizienz verwendet, weil es mehr Todesfälle macht, als es nutzt. Und das ist eben die große, der große Vorteil der Schulmedizin, dass sie sich selbst in Frage stellt, dass sie Vermutungen, die man hat über gute Therapien, dass man die sich selbst beweisen muss, um sie dann weiter durchzuführen.
Das heißt nun aber also, ich kann bei der Beurteilung eines Verfahrens gründlich daneben liegen, wenn ich mir nur die positiven Fälle anschaue, oder?
Genau das ist der Fall. Das Problem haben wir auch bei der Werbung. Hundertfach bewährt, hört man öfters in der Werbung. Das sagt aber gar nichts darüber aus, wie gut das Mittel ist, denn wir wissen nicht, wie viele Leute es genommen haben. Wenn Millionen das nehmen mussten, um 100 Fälle Nutzen zu haben, dann ist das wohl eher nichts. Millionenfach gekauft sagt auch nichts darüber, was die Kunden damit gemacht haben. Wenn es millionenfach weggeworfen wurde, nutzt es nichts. Auch was wir sonst so in der Werbung sehen, so Sportler oder Größen aus dem Showbusiness, sonstige Promis, die sich da irgendwie positiv zur Homöopathie äußern, weil es ihnen gut getan hat. Warum sollen diese Leute nun bessere Naturwissenschaftler sein als die Naturwissenschaftler selber? Wir sehen ja, dass solche Promis ja gelegentlich noch nicht mal ihr eigenes Leben im Griff haben. Wieso sollen sie dann Experten sein, mich über Homöopathie oder andere Medikamente zu beraten? Ja. Also es ist schon ein bisschen angeklungen in der Diskussion. Ich brauche mehrere Zahlenwerte, um einen Vergleich eigentlich sinnvoll darstellen zu können. Mhm. Und genau genommen sind es vier. Die erste Zahl, die wir dazu brauchen, ist die Zahl derer, die Homöopathika genommen haben und denen es hinterher besser geht. Mhm. Die zweite Zahl ist aber die Zahl derer, die in diesem Fall Homöopathika genommen haben, mit der gleichen Indikation, aber denen es hinterher nicht besser ging. Als nächstes brauchen wir zu dem Vergleich auch die Gruppe der Menschen, die bei dieser Indikation keine Homöopathika genommen haben. Da gibt es auch welche, denen geht es hinterher besser oder schlechter. Mhm. Und nur wenn ich diese vier Zahlen habe, mit Homöopathika gut oder schlecht, ohne Homöopathika gut oder schlecht, dann kann ich auch einen sinnvollen Vergleich anstellen.
Mhm. Das bedeutet also, wenn mir jemand erzählt, bei mir hat die Homöopathie geholfen, dass er letztendlich nur in der erste von diesen vier Gruppen drin ist.
Völlig richtig. Das sind alles Einzelfälle. Und um ein sicheres Ergebnis zu bekommen, ob eine Therapie wirklich spezifisch hilft oder nicht, muss man selbstverständlich die drei anderen Gruppen auch noch berücksichtigen.
Wie kann ich denn nun gewährleisten, dass ich alle Daten aus allen vier Gruppen auch tatsächlich zur Betrachtung mit heranziehe?
Dazu müssten eben gute wissenschaftliche Studien gemacht werden mit einem entsprechenden Studiendesign, wo alle vier Gruppen berücksichtigt werden.
Jetzt werden ja auch für die Homöopathie relativ häufig Studien gemacht. Wie sieht es denn jetzt bei der Homöopathie aus, wenn ich alle diese vier Gruppen in einer Studie zusammenfasse?
Wenn ich tatsächlich die Ergebnisse aller vier Gruppen sauber vergleiche, dann liefern Homöopathika sehr ähnliche Ergebnisse wie Placebos. Das heißt, es ist genau das, was rauskommt, was auch die Naturwissenschaften vorher schon gesagt haben. Mhm. Homöopathika sind nicht nachweisbar überlegen gegenüber Placebos. Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, eine Übereinstimmung von Theorie und Messung. Sehr oft sagen Homöopathen ja, es ist halt noch nicht erklärbar. Und warum soll was nicht wirksam sein, nur weil ich es nicht erklären kann? Mhm. So einfach ist es aber nicht. Klar kann etwas wirken, was ich noch nicht erklären kann. Aber in der Situation ist eben die Homöopathie nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir seit Hahnemann einen erheblich tieferen Einblick in die Natur haben und in diesem Wissen sehr viel gefunden haben, was der Homöopathie explizit widerspricht. Mhm. Und jetzt könnte ich mir noch ein unbekanntes Phänomen vorstellen. Nur ein unbekanntes Phänomen, das hätte ich in Studien nachgewiesen. Wenn jetzt tatsächlich die Studien auch zu dem Ergebnis kommen, es ist keine Überlegenheit dagegen Placebo, dann existiert auch kein unbekanntes Phänomen. Ich brauche überhaupt keine Erklärung. Ich kann mir die Suche nach einer Erklärung für ein Phänomen, das ich nicht nachweisen kann, eigentlich von vornherein sparen. Das heißt, dieser Einwand passt überhaupt nicht zur Homöopathie. Mhm. In Wahrheit ist die Homöopathie also noch nicht erforscht oder nicht erklärbar. Sie ist bestens erforscht und es gibt aus Sicht der Naturwissenschaft und der Studienlage keine offenen Fragen. Es passt einfach wunderbar zusammen. Mhm.
Nun hört man aber häufig immer wieder, dass es tatsächlich auch Studien gibt, die der Homöopathie eine positive Wirksamkeit nachweisen. Wie kann es also sein, wenn wir diese vier Gruppen mit betrachten, dass wir bei einigen Studien, wenn Homöopathie nicht funktioniert, trotzdem auf Ergebnisse stoßen, die im Grunde genommen das Gegenteil darstellen? Sie funktioniert.
Die Schwierigkeit liegt darin, dass man bei den Studien eigentlich immer mit begrenzten Teilnehmerzahlen arbeitet, also mit einer Stichprobe aus der Gesamtzahl der Erkrankten. Mhm. Und es ist die Frage, wie gut diese Stichprobe repräsentativ ist für diese Gesamtheit, wie gut sie das abbildet. Und weil dieses eben ein Zufallsprodukt ist, muss man die Studienergebnisse statistisch bewerten. Und dann kann es durchaus sein, dass positive Studien so aussehen, als wären sie reale Ergebnisse, sind es aber Eigentlich nicht. Es sind sogenannte falsch-positive Ergebnisse. Mhm. Das ist leider nicht zu vermeiden. Mhm. Nun gibt es in der Homöopathie wesentlich mehr positive Studien, als es der Wahrscheinlichkeit der falsch-positiven Ergebnisse entspricht. Und das liegt in großem Umfang daran, dass es auch innerhalb der Studie, innerhalb des Ablaufs, dass man da noch sehr, sehr viele Fehler machen kann. Genaueres, wie das, was da alles sein kann, das kann man in meinem Blog sich gerne detailliert nachlesen. Hier sei nur so viel gesagt, dass man eben messtechnisch verkehrte Dinge machen kann, verkehrte Größen messen kann, damit falsche Verfahren anwenden kann. Mhm. Man kann unpassende Vergleiche ziehen, man kann die Daten fehlinterpretieren. Da gibt es alle möglichen Möglichkeiten.
Was ist nun der Gesamteindruck, den die homöopathische Forschung hinterlässt?
Dafür muss man zwei Sachen betrachten, nämlich das Ergebnis und die Methode. Im Ergebnis kommt eben raus, und das räumen auch Homöopathen wie zum Beispiel Claudia Witt durchaus ein. Es ist der homöopathischen Forschung trotz einer enormen Anzahl Studien, auch hochwertiger Studien, nicht gelungen, eine Überlegenheit auch nur eines einzigen Homöopathikums über Placebo eindeutig und reproduzierbar nachzuweisen. Das ganze Bild wird sogar noch eindeutiger, wenn ich berücksichtige, was eben auch auf Norberts Blog zu finden ist, dass ein sehr großer Teil derjenigen Studien, die irgendwelche Überlegenheiten zeigen, fehlerhaft sind. Das ist also schon mal das eine, das ist das Ergebnis. Dann zur Methode. Was sagt es eigentlich über die Homöopathie aus, wenn so viele Studien vorgelegt werden und immer wieder zitiert werden, von denen man längst weiß, dass sie eigentlich fehlerhaft sind oder keine gute Methodik haben? Das ist eigentlich ein extrem unwissenschaftliches Vorgehen. Die Wissenschaftlichkeit solches Arbeitens ist eigentlich nur nach außen hin. Echte Wissenschaft geht da erheblich kritischer vor, denn was man eigentlich möchte, was man erreichen möchte mit wissenschaftlicher Arbeit, ist ja ein schlüssiges Gesamtbild. Gesamtbild bedeutet, ich versuche, alle Aussagen in meinem Fachgebiet zu betrachten, und schlüssig bedeutet, ich darf keine Widersprüche haben, sowohl intern als unterhalb der Aussagen meines Fachgebietes als auch nach außen hin zu Aussagen zu anderen Fachgebieten hin. Das heißt, ein schlüssiges Gesamtbild ist das Ziel. Dafür muss ich aber, wenn ich Widersprüche habe, und die Homöopathie hat, wie wir gesehen haben, große Widersprüche zu den Naturwissenschaften, dann muss ich bei diesen Widersprüchen ansetzen und schauen, welche meiner Aussagen sind denn nur eigentlich falsch und welche sind richtig. Ich muss eigentlich die Forschung dahingehend ausrichten, zu gucken, welche meiner vorhandenen Aussagen sind falsch, wo sind die Fehler im Gedankengebäude. Und das passiert halt in der Homöopathie überhaupt nicht. Solche fehlerhaften Bestätigungen, wie sie in der Homöopathie immer wieder präsentiert werden, die sind nicht nur nutzlos, die verhindern sogar einen echten Wissensfortschritt, wenn ich eine Aussage, von der ich schon weiß, dass sie eigentlich fehlerhaft ist, nicht zurückziehe. Normalerweise in echter Wissenschaft müssen, wenn wirklich mal ein Fehler passiert ist, muss eine solche Studie auch zurückgezogen werden. Und das passiert auch. Bei der Homöopathie passiert es nicht. Es ist noch nie eine homöopathische Studie wieder zurückgezogen worden.
Trotz der Fehler,
genau. Die bleiben einfach so stehen, wie es ist. Und das heißt, in der sogenannten homöopathischen Forschung findet eigentlich eine Beschäftigung mit den externen Widersprüchen zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen überhaupt nicht statt. Das ganze Ziel von dem scheinbar wissenschaftlichen Betrieb, den die Homöopathen da aufziehen, ist nur die eigene Bestätigung, dem Patienten gegenüber Studien zu präsentieren, die angeblich etwas belegen, in der Hoffnung, der Patient wird es schon nicht wirklich lesen, der wird diese Fehler niemals bemerken. Die Suche nach einem echten Wissensfortschritt findet nicht statt.
Das kann man sogar noch an einer anderen Sache sehen. Es gibt ja auch Studien, die zu keinem positiven Ergebnis kamen. Mhm. Ganz bekannt ist diese große Münchner Homöopathie-Studie zum Kopfschmerz, wo eigentlich die Crème de la Crème der Homöopathen gleich von Anfang an in diese Vorbereitung der Studie und in die Durchführung eingebunden waren. Und diese Studie kam zu dem Ergebnis, Homöopathie hilft bei Kopfschmerzen nicht. Jetzt schauen Sie sich die verschiedenen Internetseiten an über Homöopathika. Da finden Sie bei jedem Homöopathikum wirkt bei Kopfschmerzen, bei allen möglichen verschiedenen Sorten von Kopfschmerzen. Das müsste eigentlich herausgenommen sein, aber diese Schlussfolgerung wird eigentlich nicht gezogen.
Wie haben die Homöopathen, die an dieser Studie beteiligt waren, darauf reagiert, auf das Ergebnis?
Na, sie haben das irgendwie versucht wegzudiskutieren oder einfach ignoriert.
Obwohl es ihr eigenes Studiendesign mit war.
Ja, es wird einfach nicht drauf eingegangen. Es ist eher das geübte Vorgehen, das fast einer Religion sehr ähnlich ist. Es gibt die Schriften des großen Meisters Samuel Hahnemann. Es gibt noch ein paar Nachfolger, Kent, Bönninghausen und diese Namen. Und wenn es Zweifel gibt bei den Homöopathen, dann besteht die Wissenschaft darin, möglichst in diesen heiligen Schriften irgendeine Schriftstelle zu finden, die in die eine oder andere Richtung das erklärt, und damit ist die Forschung erledigt. Diese Quellen selber zu hinterfragen, auf welchen Grundlagen beruhen diese denn, das passiert nicht.
Jetzt haben wir ausführlich darüber gesprochen, dass Naturwissenschaften und Studienlage eindeutig zu dem Ergebnis kommen, dass Homöopathie über Placebo-Effekte hinaus nicht wirkt. Jetzt möchte ich mal so fragen, wenn ich einem Patienten mit einem Placebo helfen kann, ist das da nicht eine gute Sache und sollte man das da nicht machen? Würde uns das nicht nebenbei auch noch die Nebenwirkungen, Operationen und vielleicht sogar einige Kosten im Gesundheitssystem sparen?
Also es gibt natürlich schon Argumente, die dafür sprechen. Auf der anderen Seite, die Schulmedizin hat den Anspruch, dass sie ehrlich zu den Patienten ist. Also dass sie die Patienten unterrichtet über eventuelle Gefahren, aber auch über die Wirkungen von Medikamenten. Und es würde das Vertrauensverhältnis zu den Patienten mit größter Wahrscheinlichkeit zerstören, wenn man ihnen, ja, man kann nicht mal sagen Medikamente, Sachen zum Schlucken gibt, von denen sie nachher erfahren, dass sie völlig wirkungslos sind. Und der Arzt wusste das. Noch dazu ist es ja in der Regel so, dass homöopathische Medikamente von verschiedenen medizinisch eher gering ausgebildeten Therapeuten gegeben werden, also Heiler und Nachbarn und so weiter. Und eine gute Diagnostik dann natürlich fehlt. Also wenn Beschwerden da sind und die sind nicht kleine Infekte, dann muss eine Diagnostik da sein. Selbstverständlich bei Infekten, die selbstlimitierend sind, sollte der Arzt auch so viel Selbstbewusstsein und Ehrlichkeit haben, dem Patienten auch mal zu sagen, für ihre Erkrankung ist es nicht notwendig, irgendwas zu nehmen. Falls Sie Schmerzen haben, nehmen Sie ein leichtes Schmerzmittel. Das kriegen Sie ohne Rezept in der Apotheke. Und ansonsten ist es nicht sinnvoll und erst recht nicht notwendig, irgendwas zu geben. Also es gibt sowieso auch in der Schulmedizin eine ganze Menge von Medikamenten, die mit großer Wahrscheinlichkeit nur sehr schwach oder gar nicht wirken. Und dann hat man natürlich auch schon ein gewisses Reservoir an Placebos. Da braucht man mit Sicherheit nicht auf homöopathische Medikamente zurückgreifen.
Es ist doch nicht so, dass wenn wir jetzt unseren Kindern ständig irgendwelche Globulis geben gegen irgendwelche Krankheiten, dass wir dadurch auch so ein bisschen, so kleine Pillen- und Tabletten-Junkies heranziehen, die meinen, bei jeder Gelegenheit müssten sie irgendwo sich irgendetwas einwerfen, das ihnen Linderung verschafft?
Ich halte das für ein sehr hohes Risiko, was eigentlich die Alternativverfahren zumindest vom Anspruch her vermeiden wollen. Sehen Sie, früher hat man den Kindern auch Placebo-Therapien verabreicht. Man hat sie in den Arm genommen, man hat sie gestreichelt und man hat auch Placebo-Medikamente genommen. Die Schmerzschokolade, man hat gepustet, man hat heile Gänschen gesungen, was auch immer. Das sind Dinge, die der Erwachsene dann später mal tatsächlich als Kinderkram erkennen kann und für sich damit abschließen kann. Genauso wie Klapper, Storch und Osterhase. Das ist etwas, was in eine andere Zeit gehört und was nicht real ist. Heute kriegen die Kinder von Anfang an Globuli und es ist die Erwachsenenmedizin und irgendwann wird der Erwachsene wissen, Die Homöopathie hat mir schon immer geholfen, die hat mir schon immer in allen Lebenslagen geholfen und in jeder Situation gibt es ein passendes Globulum und der Mann oder die Frau, die wird abhängig davon auf einer psychologischen Ebene, einfach weil es in der Historie so passt, das ist das Mittel, das ist die Handlungsweise, die ich von klein auf als erfolgreich erlebt habe.
Ja, dazu kommt eben, dass der Hintergrund der Homöopathie sehr unwissenschaftlich ist. Wer Homöopathie für mehr halten möchte als ein Placebo, der muss wirklich aktiv ignorieren, dass es eigentlich eindeutige naturwissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die dagegen sprechen. Und das bedeutet, dass ich dann schnell zu einer Meinungsfrage erkläre, was keine ist. Man kann das grundsätzlich wissenschaftlich untersuchen, man hat es untersucht und das Ergebnis ist eindeutig, es ist nicht mehr als ein Placebo. Im Prinzip möchte die Homöopathie zumindest billigend in Kauf nehmen. Oder setzt die Homöopathie und die Anwendung der Homöopathie zumindest billigend in Kauf, dass wir in unserer Gesellschaft eigentlich eine schlechte Meinung kriegen vom wissenschaftlichen Arbeiten und von naturwissenschaftlichen Denken allgemein. Das heißt, wenn ich hier als Stimme der Vernunft herkomme und sage, es ist doch nur ein Placebo, dann ist es unerwünscht, weil sich die Leute mit ihrem Placebo irgendwo wohlfühlen und wohlfühlen möchten. Das heißt aber, dass ich die Stimme der Vernunft nicht mehr hören möchte. Und das ist ein Problem, ein gesellschaftliches Problem, das ich mir da einfahre, weil eine aufgeklärte demokratische Gesellschaft einfach aufbauen muss auf sachlicher, vernünftiger Information. Und das kann ich nicht einfach so wegwerfen. Ich darf nicht das Hinterfragen von irgendwelchen Behauptungen schlechtreden und diskreditieren.
Warum ist es eigentlich so wichtig? Man hat da fast den Eindruck, es tobt ein Glaubenskrieg. Warum nicht jeden einfach machen lassen, was er will und die Diskussion beenden? Es ist doch jedermanns eigene Entscheidung, welches Verfahren er oder sie anwenden möchte, oder?
Es geht bei der Therapie nicht nur um eine Hilfe durch Placebo, sondern es geht auch um Vertrauensbildung zwischen dem Therapeuten und dem Kranken. Wenn er nur homöopathische Medikamente oder andere Placebos verschreibt, kann dieses Vertrauensverhältnis nicht entstehen. Und heutzutage gibt es so viele verschiedene Krankheiten und Möglichkeiten, die zu behandeln, dass einfach auch ein bisschen Mitwirkung vom Patienten erforderlich ist und dazu gehört auch, dass er genau weiß, was er einnimmt, was die Medikamente für Wirkungen haben, was sie für Nebenwirkungen haben können und viele Sachen, die einfach ganz wichtig für die Therapie sind und für den Erfolg der Therapie.
Also beruht letztendlich der Erfolg der Homöopathie auch in großen Teilen auf fehlendem Informationsgehalt?
Genau das und das ist auch unser Ansatzpunkt. Wir wollen als GWUB satzungsgemäß auch die Leute darüber informieren, wie die ganze Sache im Komplett zu sehen ist. Wir wollen niemandem seine Therapie verbieten. Wir leben in einem freien Land. Wer sich homöopathisch behandeln lassen möchte, soll das gerne tun. Aber er muss die Möglichkeit haben, sich vollständig darüber zu informieren, worum es sich bei der Homöopathie handelt. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal die Programme der verschiedenen Volkshochschulen sieht als eine Quelle der Information, da sieht man, dass da eher dieser Hokuspokus und dieses Huschi-Wuschi und alles schön und alles gut gelehrt wird, auch von Vorträgen, die man von Apothekern hört und so weiter. Und da möchten wir etwas dagegen setzen. Diese Sachinformation, damit arbeiten wir natürlich gegen den Werbeaufwand der ganzen Branche an, die sich in schönen Bildern erschöpft und Blumenbilder und sanft verständnislächelnde Therapeuten und schöne Menschen, die dann dargestellt werden.
Also
bedienen
Sie also der gleichen Werbemittel im Grunde genommen, wie es jeder macht, auch aus der Pharmabranche her, um positive Eindrücke zu erwecken.
Genau, auf der emotionalen Basis positive Eindrücke zu erwecken, die eigentlich nicht gerechtfertigt sind.
Jetzt hören wir ja auch immer wieder von Homöopathen, dass behauptet wird, Homöopathie hat halt keine Nebenwirkungen. Das haben wir ja heute auch schon öfter durchgesprochen. Jetzt muss ich einfach nochmal an den Arzt die Frage stellen, hat Homöopathie tatsächlich keine Nebenwirkungen oder gibt es tatsächlich vielleicht auch so etwas wie indirekte Nebenwirkungen?
Also es kann selbstverständlich eine unspezifische Nebenwirkung haben, wie jedes Medikament. Also es kann Durchfall, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, alles Mögliche machen. Aber es kann auch indirekte, wie du so richtig sagst, auch haben, dass erstens mal Patienten nicht an die Adresse kommen, die eigentlich notwendig wäre, um eine ernste Erkrankung festzustellen und zu behandeln. Und es ist die Gefahr, dass durch diesen ganzen homöopathischen Zirkus die Schulmedizin diskreditiert wird. Also dass man sagt, ja, ihr dürft nicht zu den Schulmedizinern gehen, die sind in der Mafia der Pharmaindustrie drin und die also verdienen dadurch ganz bewusst die Schulmedizin diskreditieren und dass der Eindruck erweckt wird, der Arzt hat in erster Linie negative Therapien in seinem Repertoire, zum Beispiel Antibiotika, schwere Medikamente, die Magenbluten und Herzgeschichten und alles Mögliche machen. Und die sanfte, gute Homöopathie kann natürlich die Patienten genauso heilen, ohne diese Nebenwirkungen. Und das sind eben Illusionen, die da ganz bewusst aus finanziellen Gründen geweckt werden und die Patienten zum Namen gehalten werden und dadurch natürlich eine große Gefahr bilden.
Wenn Sie sich noch weiter über Homöopathie informieren möchten, können wir Ihnen empfehlen, noch einmal auf die Seiten der GWOP zu gehen. Diese finden Sie unter www.gwop.org. Oder natürlich auch auf den Seiten von Dr. Norbert Aust.
www.beweisaufnahme-homöopathie.de, wobei die Homöopathie mit OE geschrieben wird.
Das war es auch schon für diese Sendung. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In der nächsten Sendung fragen wir noch einmal, wie Wissenschaft eigentlich genau funktioniert. Woher wissen wir, dass die Ergebnisse richtig sind und was bringen uns eigentlich die Erkenntnisse teilweise auch für uns in unserem Alltag? Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgenommen haben, bei Dr. Norbert Aus und bei Wolf Bernhard, Ute Pasch und bei Susanne Aus. Ich freue mich fürs Zuhören und würde mich auch freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.